Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
In Münster haben vor 3 Jahren einige Pioniere 5 kleine Häuser auf einem Privatgrundstück am Stadtrand aufgestellt. Allerdings ohne Baugenehmigung. Das Ergebnis, die Minisiedlung muss geräumt werden. Der Frust ist groß.
Wer die Tiny House Siedlung in Münster besucht, findet eine bescheidene Idylle. Hier leben Menschen wie Alexandra Erdmann mit ihrer Tochter und ihrem Mann auf einer Grundfläche von 20 Quadratmetern.
Ach, die armen Pioniere, die leben so süß und dann wird die ganze Geschichte dort einfach so weggeräumt. Ist das nicht gemein? Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und heute müssen wir uns unbedingt einmal über das Thema Tiny House Siedlungen, legal, illegal, Räumungsverfügung und so weiter unterhalten. Das Thema Legalität und Illegalität verfolgt uns ja in der Tiny House Szene fast jeden Tag. Richtig hochgekocht ist das ja gerade vor wenigen Monaten, als das Eco Village in Hannover pleite ging. Jeder ideologisch vorgeprägte Grünen-Politiker hat irgendwelche Fördergelder besorgt, Staatsunterstützung, Finanzierung von staatlicher Seite und so weiter. Gutgläubige Bürger wurden dazu motiviert, Geld einzuzahlen, das jetzt mittlerweile futsch ist, und das ging so richtig durch die Medien und irgendwie ist nichts mehr draus geworden. Besonders hammerhart war, als die langsam in finanzielle Schwierigkeiten kamen, ein neues Fundraising versuchen, um noch mehr Kohle einzusammeln von den Genossenschaftsmitgliedern und neuen Mitgliedern, dass die Hannoversche Allgemeine und deren Journalisten anfingen, völlig kritikfrei das Fundraising auch noch zu erwähnen. Und gab es eine Entschuldigung von den Journalisten oder haben sich an dem Schaden, den Verlust der Gelder beteiligt? Für die geschädigten Investoren und Genossenschaftsmitglieder könnte es also Sinn machen, ihre Anwälte nicht nur auf die Haftung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, sondern vielleicht auch in Richtung Journalisten einmal anzusprechen. So, nächster Fall. Dortmund. Dort versucht ein städtischer Stadtplaner seit Jahren, eine Tiny-House-Siedlung aus dem Boden zu stampfen. Eine nette Website, ein paar Bürgerveranstaltungen, nichts läuft. Und damit das nicht so auffällt, wird einfach von einem Neustart geredet, obwohl es der alte Hut war, der schon nicht funktionierte. Nächster Fall, Landeshauptstadt Schwerin. Dort verbringen die städtischen Mitarbeiter ihre Zeit mit der Planung einer kleinen Tiny-House-Siedlung neben einer Plattenbausiedlung. Werbewirksame Bürgerveranstaltungen werden veranstaltet, damit die Mitarbeiter zeigen können, dass sie arbeiten. Fachliche Unterstützung von Profis wird abgelehnt. Und vor wenigen Tagen wird in den Medien berichtet, das Ding ist tot. Und ganz natürlich wird bei Facebook jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Da liest man regelmäßig, ich möchte gern ein Tiny House Dorf, eine Stadt, ein Land, vielleicht sogar ein Weltreich gründen, wer hat Lust mitzumachen und wer kann ein bisschen Kohle einbringen, ich habe nämlich selber nichts. Und jetzt kommt das Thema Münster hoch, da kommt eine Räumungsverfügung ins Haus geflattert. Der Westdeutsche Rundfunk berichtet in WDR-Lokalzeit, BewohnerInnen, also gegendert, müssen Tiny House Siedlung in Münster räumen. Und wie beschrieb der Sender das nochmal in dieser kleinen Einstiegsfolge, die ich zu Anfang eingespielt hatte? Hört nochmal zu.
In Münster haben vor 3 Jahren einige Pioniere 5 kleine Häuser auf einem Privatgrundstück am Stadtrand aufgestellt.
Ach süß, ein paar Pioniere haben da einfach ein paar kleine süße Häuschen aufgestellt, so richtig verniedlichend. Ist das wirklich so oder ist die Rechtslage möglicherweise völlig anders? Wir wollen ein wenig in die Tiefe gehen. Hör zu.
Möglich gemacht hat ihn Andreas Schütz auf seinem eigenen Grundstück. Er hat Parzellen eingeteilt und Wasser- und Stromanschlüsse eingerichtet. Allerdings ohne Baugenehmigung. Deshalb hatte man vorher bei der Stadt auch nach anderen Standorten gefragt.
Es gab eine Absage nach der anderen. Und dann hat sie irgendwann auch gesagt, okay, jetzt sollen wir das Pferd von hinten auf und schaffen. Erst einmal Fakten. War natürlich im Nachhinein ein bisschen blauäugig. Wir hatten halt gehofft, dass die Stadt sich da offener zeigt, der Politik auch.
Ja, nun habe ich ja schon einige Folgen veröffentlicht, unter anderem die Folge 39 mit der Überschrift »Wie baut man eine Tiny-House-Siedlung?« Und wer die gehört hat, wird sicherlich sich fragen, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, die Stadt zu fragen, ob sie mal ein paar Grundstücke spendieren kann? Der Grundstücksmarkt ist ein freier Markt, da kann man kaufen und verkaufen, aber nicht sozialistisch verteilen. Und was heißt hier das Pferd von hinten aufziehen und einfach mal Häuser aufstellen? Das nennt man Schwarzbau. Und was folgt auf Schwarzbau? Ärger, und zwar Räumungsverfügung, das ist doch naheliegend. Was heißt da eigentlich, dass man etwas blauäugig war und gehofft hat, dass die Stadt sich etwas offener bei Schwarzbau zeigen würde? Es ist also schon erstaunlich, dass ein Staatssender wie der Westdeutsche Rundfunk das Ganze einfach so verniedlichend hinstellt und irgendwie auch ein bisschen gemein, das ist ja ein bisschen doof. Was ist das für eine Recherche für professionelle Journalisten? Doch auch ein privates Redaktionsteam kommt auf die Initiatoren zu und befragt die. Hört mal zu.
Jetzt sind Sie seit 2-3 Jahren hier mit Ihren Häusern und haben vor gut einem halben Jahr den Räumungsbescheid bekommen. Das heißt, Sie müssen im August dieses Jahres hier das Feld räumen. Wie war denn bislang die Auseinandersetzung mit Politik und Verwaltung? Was stört Sie oder wo haben Sie vielleicht noch Hoffnung?
Also man muss fairerweise dazu sagen, dass die Kommunikation seitens der Ämter, Politik hatten wir weniger Kontakt, oder ich persönlich jetzt als Grundstückseigentümer und Initiator des Ganzen, mit den Ordnungsbehörden im Bauordnungsamt waren die persönlichen Erfahrungen anständig, würde ich mal ganz leger sagen. Also es war konstruktiv, es war freundlich, in der Sache schon dann doch sehr bestimmt und mit wenig Flexibilität, was wir uns natürlich erhofft hatten. Wir wussten natürlich, dass wir uns hier in der Grauzone bewegen, als wir die Zeinehaus-Siedlung hier gegründet haben.
Da müssen wir kurz einhaken. Grauzone. Das ist Schwarzbau, das ist illegal und hat mit dem Grauzone nichts zu tun. Da hätte normalerweise der Journalist einhaken können, nach dem Motto, warum haben Sie da nicht von vornherein einen Architekten beauftragt? Und die Lebensgefährtin des Initiators kommt noch mal zu Wort. Hör zu.
Ich denke, also es gibt nicht die Lösung für den Wohnungsmangel. Ne? Das kann nur eine bunte, vielfältige Lösung sein. Wir können nicht nur bauen, nur Neubau erschaffen und versiegeln und verdichten. Andere Länder machen das vor, ne? Mit Hausbooten, mit Tiny-Häusern, mit verschiedensten Wohnprojekten. Und sich damit einfach auseinanderzusetzen, das hätten wir uns gewünscht. Ja. Ne? Dass man sagt, was kann man für Münster da machen, zumal wir ja Grundstücke gesucht haben auch, wo man das vielleicht verwirklichen könnte. Das wurde nie genehmigt. Das ist einfach schade, dass es da keine Auseinandersetzung gibt. So, das, genau.
Das wäre ein tolles Thema für den Journalisten gewesen, zu fragen, wo in Europa gibt es das? Können wir da mal hinfahren? Ist das tatsächlich mit Hausbooten und mit Tiny Houses wirklich legal? Oder genauso wie bei dieser Kiste in Münster? Eigentlich wäre es doch mal an der Zeit, das Ganze vernünftig, auch journalistisch, öffentlichkeitstechnisch aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Und tatsächlich hat der Westdeutsche Rundfunk in seiner Sendung WDR Lokalzeit eine Kommunalpolitikerin eingeladen und die genau zu dieser Räumungsverfügung in Münster befragt. Und das wollen wir uns ein wenig näher anhören. Hört zu.
Eine Wohnform zu schaffen, wo man keine Fläche versiegelt, wo man Baulücken nutzen könnte, wo man auch zeitweise Lücken nutzen könnte, die dann eben irgendwann wieder gebraucht werden. Und dass das so gar nicht, gar kein Ohr findet, finde ich enttäuschend.
Ja, das kann man natürlich verstehen. Bei uns ist Annika Bürger, die planungspolitische Sprecherin der Grünen in Münster. Willkommen bei uns. Ich nehme an, Sie können die Enttäuschung auch verstehen, aber natürlich haben Sie auch eine Erklärung, warum das nicht geht. Warum müssen die Leute da weg?
Ja, es ist ja so, dass in Deutschland nicht jeder einfach bauen kann, wo und was er will, sondern nur da, wo das Bebauungspläne erlauben und man dann aufgrund der Bebauungspläne die Baugenehmigung dafür kriegt.
So, halt, stopp, jetzt müssen wir ganz kurz mal einhaken. Annika Bürger ist also die planungspolitische Sprecherin der Grünen in Münster. Ich habe mal versucht herauszubekommen, was sie so an Berufserfahrung und Kompetenzen mitbringt. Da steht allerdings nur etwas von Bioinformatikerin und nur dieses Wort. Nichts mehr. Ich weiß nicht, was sie sonst beruflich macht und woher sie ihre Kompetenzen nimmt. Also bei mir kommt ja langsam der Verdacht auf, dass es eine Methode hat, dass man nicht mehr erzählt, wie die Berufserfahrung aussieht. Auch bei den Vorsitzenden der Grünen, wie heißen sie noch, Lang und Breit oder so, hat man ja auch keine Infos gekriegt, außer dass sie jahrelang auf Steuerkosten erfolglos studiert haben. Aber sorry, ich schweife ab. Zurück zum Thema. Tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Innenbereich und Außenbereich und der Innenbereich muss nicht zwingend durch Bebauungspläne überplant sein. Es kann auch eine Nachbarschaftsbebauung gemäß § 34 sein. Dann muss man sich eben mit seinem Bauvorhaben an der Nachbarschaft orientieren, an der Geschosszahl, an der Dachform, an der Fassadenart und so weiter. Aber hören wir mal weiter zu.
In Münster ist es so wie in allen Großstädten, dass die Stadt dann die Aufgabe hat, also die Stadtverwaltung zusammen mit der Kommunalpolitik, diese Bebauungspläne aufzustellen. Mhm. In Münster ist es jetzt so, dass es an vielen Orten sinnvoll wäre, Bebauungspläne aufzustellen. Aber wir haben nur begrenzte Ressourcen, das muss man einfach sagen, also im Sinne von Geld, aber auch im Sinne von Planungskapazitäten in der Stadtverwaltung, sodass wir da priorisieren müssen, wo wir zuerst Bebauungspläne aufstellen.
Halt, stopp, das müssen wir auch nochmal ganz kurz analysieren. Richtig ist, dass die Kommunalpolitik einen Aufstellungsbeschluss verfassen muss, wenn irgendwo ein Bebauungsplan erstellt werden soll. falsch ist, dass es grundsätzlich die Stadtverwaltung organisieren soll. Wenn eine Stadt eine neue Siedlung errichten will, mag das ja noch interessant sein, aber hier geht es um ein privates Grundstück. Und das gibt es gar nicht, dass die Stadtverwaltung auf privaten Grundstücken dann Bebauungspläne erstellt. Das ist Aufgabe des Grundstückseigentümers. Und wenn der unbedingt eine Siedlung gründen möchte mit 5, 10, 20 Häusern, dann ist es naheliegend, dass er auch einen Bebauungsplan erstellen muss. Und ob er das darf, das wird dann die Kommunalpolitik entscheiden. Aber sie wird es nicht organisieren und auch nicht bezahlen. Das mag in der Welt einer grünen Politikerin, die in Staatslenkungsstrukturen denkt, vielleicht der Fall sein, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Der professionelle Journalist hat sich sicherlich darauf vorbereitet und wird sie darauf ansprechen. Also hört zu, was er jetzt macht.
Münster ist eine moderne Stadt, eine junge Stadt, sieht sich auch so, könnte man nicht mal sagen, wir sind die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die sowas mal ein bisschen leichter möglich macht, oder ist das von mir zu romantisch gedacht vielleicht?
Ja, also wir beschäftigen uns in den Ausschüssen und im Rat natürlich viel mit dem Thema Wohnungsnot, gerade bezahlbarer Wohnraum ist knapp, viele Leute finden nicht schnell eine Wohnung oder keine passende, und deswegen haben wir uns als Stadtrat darauf verständigt und uns der Herausforderung auch gestellt, das Ziel gesetzt, 2000 neue Wohneinheiten pro Jahr zu schaffen und davon 300 sozial geförderte Wohneinheiten.
Und lass uns noch einmal einhaken. Unsere grüne Hobbypolitikerin wurde gefragt, ob die Kommune nicht etwas flexibel sein könnte. Immerhin bietet die Baunutzungsverordnung gemäß § 11 sonstige Sondergebiete genauso eine Möglichkeit. Da steht nämlich im Satz 1, als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den § 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. Also alles, was nicht in die Norm gehört, kann über Sondergebiete geregelt werden. Der fachkompetente Kommunalpolitiker hätte also sagen können, der Eigentümer des Grundstücks kann ja einen Bebauungsplan gemäß § 11 erstellen und dann wäre die Sache geregelt gewesen. Das kam leider nicht. Stattdessen erzählte sie etwas darüber, dass man sich einig wäre, dass man sozialistisch etwas planen würde und Sozialwohnungen bauen will. Was hat das nur jetzt mit dieser Tiny-House-Siedlung zu tun? Die redet ja um heißen Brei herum. Für einen investigativen Journalisten wäre das eine Steilvorlage, die er sofort ausnutzen würde. Also hören wir weiter zu. Was macht er jetzt?
Aber warum legen Sie sich so fest auf, sage ich mal, den klassischen Wohnungsbau, Beton, Haus, Wohnung, wie das halt überall gemacht wird? Warum kann man nicht, oder erklären Sie den Leuten vielleicht, warum kann man nicht auch das anders machen? Warum kostet auch das Geld?
Genau, ja, das kostet auch Geld, zum Beispiel in Form von Planungskapazitäten. Also wir können entweder für das eine Gebiet einen Bebauungsplan aufstellen oder für das andere. Wir haben nicht Kapazität für alles.
Brabbel, 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 wieder der ganze Quatsch, den sie vorher schon erzählt hatte, nichts zum Thema.
Und man muss sich auch fragen, wie nachhaltig ist dann das Leben in den jeweiligen Wohnformen? Also es geht da einerseits um Flächenverbrauch, der natürlich auch für Tiny-Häuser sehr viel höher ist als jetzt für ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel.
Premiere, das erste Mal, dass er das Wort Tiny-House in den Mund genommen hat. Und dann spricht sie über Flächenverbrauch. Ja, und da vergleicht sie Äpfel mit Birnen. Eine professionelle Antwort hätte jetzt heißen können, Grundstücke sind in Städten extrem knapp und da wird eher hoch und nicht weit gebaut. Und bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis in Münster von 590 Euro macht es keinen Sinn, Tiny Houses in offener Bauweise aufzustellen. Wenn ich nur 200 Quadratmeter dafür brauche, dann sind das schon 120.000 Euro nur für das Grundstück ohne Erschließung. Da ist das Grundstück teurer als das Haus. Das wäre eine ganz einfache Logik. Selbst als Tiny House-affiner Typ sagt man ganz ehrlich, da machen Tiny House-Siedlungen gar keinen Sinn. Hat sie aber nicht gesagt. Wir hören aber weiter zu.
Es geht natürlich um die Infrastruktur, die drumherum gebaut werden muss, also Straßen, Wasserleitungen und so weiter. Mhm. Es geht auch um den Aspekt der Zersiedelung, den wir nicht so gerne haben wollen. Mhm. Also wir wollen nicht hier ein bisschen, da ein bisschen, sodass viele Wege entstehen. Mhm. Das wollen wir nicht.
Oh, Thema Zersiedelung. Dieser Begriff gehört in die Außenbereiche. Das heißt, die Kommunen möchten nicht in 5 Kilometer Entfernung ein Häuschen haben, wo sie Strom, Wasser, Abwasser hinlegen wollen. Das kommt einfach so teuer, dass es einfach nicht mehr rentabel ist. Das hat also mit großen Städten wie Münster überhaupt nichts zu tun. Ein Schelm, der jetzt vermutet, dass sie den Begriff einfach nur in der Parteischulung gehört hat und nicht nachgedacht hat, was es sein könnte. Okay, und wir hören weiter zu.
Und es geht auch um den Aspekt der energetischen Standards. Mhm. Es ist natürlich sehr viel aufwendiger, insgesamt ganz viele kleine Wohneinheiten zu dämmen, sag ich mal, als ein großes Mehrfamilienhaus zum Beispiel oder als eine Reihenhausreihe.
Und wir hacken wieder mal ein. Die energetischen Standards, das wird jeder wissen, der bei mir den Podcast schon gehört hat, gemäß Gebäudeenergiegesetz muss ein Wärmeschutznachweis erstellt werden. Und wenn damit die gesetzlichen Standards erfüllt werden, kann auch ein kleines Haus mit vielen Außenwänden und einem Außendach genauso energetisch hochwertig wie irgendein Betonbunker gestellt werden. Das gehört auch nicht zu den Aufgaben einer kleinen Kommunalpolitikerin. Wer ein Haus errichten will, beauftragt einen Architekten mit dem Bauantragsverfahren und das wird von dem Bauaufsichtsamt dann geprüft und es ist entweder energetisch vernünftig und entspricht den Gesetzen oder eben nicht. Und selbst wenn ich mein Häuschen mit Wattebäuschen dennen will, wenn ich die Bedingungen erfülle, erfülle ich sie. Fertig und aus und Ende. Aber das Interview ist noch nicht zu Ende. Wir hören weiter.
Einmal zurück zu diesen Menschen, die müssen bis August jetzt dort weg sein, müssen auch diese Tiny Houses abbauen. Können Sie denen vielleicht Hoffnung machen, dass sie vielleicht eines Tages irgendwo diese Dinger wieder aufbauen können oder aufstellen können?
Ja, wir als Grüne stehen den Tiny Häusern grundsätzlich positiv gegenüber. Wir finden das super, wenn sich Leute Gedanken darüber machen, wie wollen wir in Zukunft leben, wie kann ich auch nachhaltiger leben, wie kann ich vielleicht mit weniger Platz auskommen, mit weniger Ressourcen. Deswegen können wir uns das gut vorstellen, wie die Frau im Beitrag auch gerade sagte, auf Experimentierflächen da temporäre Möglichkeiten zu schaffen.
Also ganz vom Tisch ist es noch nicht. Frau Bürger, danke, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
Vielen Dank.
Puh, temporäre Experimentierflächen. Was ist das für ein alberner Quatsch? Die Grünen finden Tiny Houses toll, aber ansonsten wird eben drumherum geredet, wie über den Berg ist es weiter als zu Fuß oder gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Da muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, warum ein von Zwangsgeldern finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit genderorientierter ideologischer Ausrichtung genau eine ahnungsbefreite Möchtegern-Kommunalpolitikerin einlädt. Hat so eine schöne und tolle Stadt wie Münster so etwas wirklich verdient? Ich werde in jedem Falle alle Kommunalpolitiker in Münster mal fragen, ob man nicht was Ordentliches anpacken kann, um diese Fehlentwicklung einfach zu korrigieren. Und damit sollten wir einfach einmal zurückkommen zu der grundsätzlichen Frage, wieso funktionieren Tiny House-Siedlungen nicht? Erst einmal müssen wir leider konstatieren, dass die meisten der Initiatoren, die so etwas planen, eben überhaupt keine fachlichen Grundlagen mitbringen und auch keine Fachleute fragen. Einfach ein paar Hütten zu einer Wagenburg oder zu einer Bauwagenkommune aufzustellen, ist eben der falscheste Weg, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber auch das Thema Aufklärung funktioniert ja anscheinend nicht, weil Journalisten einfach nicht ordentlich recherchieren und deswegen weiterhin Blödsinn verbreiten und das Ganze nicht verändern. Da sind dann Kommunalpolitiker, die auch nichts verstehen und auch wieder Unsinn brabbeln und auch nichts verändern. Und damit drehen wir uns wundervoll im Kreis und nichts verändert sich. Hört euch bitte mal meine Folge 65 an, die da hieß Baulückenkataster, Lösung für Bauwillige, Fragezeichen. Stichwort Baulücke? Ja genau, es gibt in allen Städten ganz kleine Grundstücke, die einfach zu nicht zu gebrauchen sind, die aber durchaus für ein kleines Haus geeignet wären. Moderne, kompetente, innovative Kommunen stellen Baulückenkataster auf, übrigens was auch gesetzlich sein soll und vorgeschrieben ist und was die Kommunen machen sollten. Ich hatte in der Folge 65 genau dazu zwei Fachleute befragt, die hervorragende Beispiele an den Tag gelegt haben und solche Lücken auch herausgefunden haben und die öffentlich propagieren, dass Leute sagen können, das Grundstück möchte ich gerne haben, da möchte ich ein kleines Haus aufstellen. Also stellt sich die Frage, hat Münster ein Baulückenkataster? Ja oder nein? Was glaubt ihr? Natürlich nicht. Warum hat der WDR-Redakteur das eigentlich nicht recherchiert? Und wenn die Dame schon über nichts anderes als über Bebauungspläne reden konnte, dann hätte sie zumindest sagen können, ja, ist doch gar kein Problem, dass man auch Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplanes teilen kann. Das haben wir an einem ganz tollen Beispiel gesehen, nämlich an der Künstlergemeinde Schwan im Landkreis Rostock südlich der Hansestadt Rostock. Da wurde auch eine Wohnsiedlung noch vor ein paar Jahren mit riesigen Grundstücken geplant, die heute völlig außerhalb der Realität sind. 800, 1000, 1200 Quadratmeter zu Preisen, die heute keiner mehr bezahlen kann oder auch noch will. Aber da hat der private Initiator dieser neuen Wohnsiedlung sehr gut reagiert, als ich sagte, kann man nicht die Grundstücke teilen und daraus 300, 400 Quadratmeter kleine Grundstücke machen? Gesagt, getan, genau das ist da passiert. Und da hat man kleine Grundstücke für kleine Häuser geschaffen. Das verbietet ein Bebauungsplan meistens nicht. Aber auch das kann man natürlich auch weltfremd machen, wie es zum Beispiel in Dortmund passiert ist. Da hat der städtische Stadtplaner einfach mal 800 Quadratmeter Grundstücke geplant und da sollten 4 Wohneinheiten kommen. Also sollten 4 Parteien sich zusammenfinden und gemeinschaftlich ihre Tiny House-Idee auf diesem 800 Quadratmeter Grundstück verwirklichen. Ich hatte schon vor 3 Jahren mit ihm dazu telefoniert und gesagt, na, haben da sich einige geeinigt? Also ob sich da einige überhaupt getroffen haben und sich vielleicht schon frühzeitig zerstritten haben, sei ja mal dahingestellt. Tatsächlich ist es so, dass gar keine einzige Idee realisiert wurde. Naja, auch Dortmund hat natürlich Grundstückspreise von 400, 450, 500 Euro pro Quadratmeter. Und dann kostet natürlich ein 800 Quadratmeter Grundstück bei 450 Euro mal ganz locker 360.000 Euro, also 90.000 Euro pro Kopf. Da sind wir wieder bei dem Preis, der genauso hoch ist oder sogar noch höher als ein Tiny House selber ist. Das funktioniert vom Preisverhältnis einfach nicht. Und hat man darauf reagiert in Dortmund? Mitnichten. Stattdessen hat man eine neue Pressemitteilung herausgegeben. Wir haben gerade eine neue Tiny House Siedlung geschaffen. Das ist zwar der alte Hut gewesen, aber der wird nochmal neu aufgelegt. Halten wir also fest. Das Thema Tiny House Siedlung gehört nicht in die Hände von Kommunalpolitikern, die verstehen es anscheinend nicht. Es gehört auch nicht in allgemein herumbrabbelnden Journalisten, die nicht ordentlich recherchieren. Und wenn ich auf die Idee komme, eine Siedlung mit zahlreichen Häusern errichten will, dann brauche ich zwei Dinge: viel Geld und viel Zeit. Und wenn ich dann als Einzelner gerne ein kleines Grundstück suche, dann frage ich die Stadt, wie es mit dem Baulückenkataster aussieht. Ich habe ja in meiner Podcast-Folge auch einige super positive Beispiele gebracht und eines ist zum Beispiel die Hansestadt Bremen gewesen. Die hat sogar einen Spezialknopf für kleine Grundstücke, wirklich für Tiny Houses. Und da gibt es tatsächlich auch in einer großen Stadt wie Bremen Mini-Grundstücke, die bebaubar sind und wo legal ein kleines Haus aufgestellt werden kann. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann schaut ihr mal auf die Website www.baulücken.bremen.de. Und das Baulückenkataster in Bremen wirft euch 4034 Baulücken aus. Wenn ihr dann auf den Knopf Tiny Houses klickt, dann kommen 201 kleinste Grundstücke. Die Website habe ich euch aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Aber halt doch, es gibt eine kleine Schwierigkeit. Man kann sich jetzt an die Behörde wenden und sagen, ich habe da ein Grundstück gefunden, darf ich bitte eine Verbindung zum Verkäufer bekommen? Ja, und da haben wir dann ein kleines Problem. Die Hansestadt Bremen beruft sich jetzt auf die Datenschutzgrundverordnung, dass sie keine Daten rausgeben darf. Stattdessen empfiehlt sie doch bitte durch die Straßen zu gehen und bei den Nachbarn zu klingeln, um rauszubekommen, wem das Grundstück gehören könnte. Und natürlich ist es wieder ein kleiner Schildbürgerstreich, Arbeit für Mitarbeiter in der Behörde zu schaffen, ein Baulückenkataster zu schaffen, das aber zu nichts Nütze ist. Selbstverständlich kann auch eine Kommune die Grundstückseigentümer fragen, darf ich deine Adresse rausgeben? Und die sagen, ja klar, mach das doch, wir wollen auch verkaufen. Dann wäre alles kein Problem. Auf so eine Idee kommt aber eine Behörde dann nicht. Nichtsdestotrotz, es gibt zahlreiche Kommunen, die hervorragende Baulückenkataster haben. Schaut mal in eurer Nähe nach, vielleicht habt ihr gerade Glück gehabt und dann sucht ihr einfach ein gutes Grundstück. Fertig sind wir damit. Und zum Thema Siedlungen darf ich euch einfach nur empfehlen, überlasst das bitte Profis, professionellen Projektentwicklern, Stadtplanern, die auch die Kapazität haben und die Kohle haben, mal eine Million zu investieren. Das ist eben kein amateurhaftes Thema, was für eine Wagenburg geeignet ist. Fallt auch nicht auf irgendwelche Eco-Village-Ideen herein, wo ihr Genossenschaftsanteile kaufen sollt, die nachher futsch sind, weil der Laden pleite geht. Sucht für euch ein kleines Grundstück und dann soll es gut sein. Und dann vergesst einfach das Thema Siedlung für euch. So, und wenn ihr jetzt sagt, das kann es ja nicht alleine gewesen sein, ich brauche mehr Infos, ich möchte weitermachen, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wann ich die nächsten Folgen hochlade. Und das passiert ja alle 14 Tage pünktlich montags um 8 Uhr und das mittlerweile seit knapp 3 Jahren. Insofern bis zum übernächsten Montag. Alles Gute, euer Peter Petersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.